Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir tauchen heute mal tief ein in ein Album, das 2025 ziemlich Wellen geschlagen hat. Neue ostdeutsche revanchistische Tanzmusik von Nord. Wir haben hier einen ganzen Stapel Material vor uns liegen, Analysen, Kritiken, die sind teils Welten auseinander, muss man sagen. Und sogar einige der Songtexte selbst, die sind ja, naja, ziemlich zugespitzt.
Genau.
Unsere Mission heute ist also, dieses kontroverse Werk für dich, für euch mal zu entschlüsseln.
Genau, das ist der Plan. Wir wollen dieses Album beleuchten, das ja nicht nur musikalisch, sondern vor allem durch seinen Titel und die Themen polarisiert. Was steckt denn da musikalisch drin?
Ja.
Was wird da textlich verhandelt? Und das ist so der Kern, finde ich. Welche Bedeutung könnte dieses Projekt, für das Verständnis deutscher und ganz besonders ostdeutscher Identität im Jahr 2025 haben?
Und wir schauen uns dabei ganz bewusst auch die extremen Reaktionen an, also von total hymnischen Lob bis zu vernichtender Kritik, einfach um diese gesellschaftliche Resonanz mal einzuordnen.
Lass uns doch direkt mal mit diesem Titel anfangen. Neue ostdeutsche revanchistische Tanzmusik. Puh, also dieses Wort revanchistisch allein, das lässt einen ja schon aufhorchen.
Absolut.
Aber bevor wir uns jetzt die Texte und diese Provokation genauer ansehen, wie klingt denn das Album überhaupt? Was erwartet uns da musikalisch?
Tja, die Beschreibungen, die sind schon faszinierend, muss man sagen.
Ja.
Man liest von so einer Basis aus elektronischen Beats, klar, aber dann wird es irgendwie komplexer. Da kommen Elemente aus dem Minimalbereich rein, also eher so karg, reduziert.
Okay.
Aber eben auch Anleihen aus dem Post-Punk, also diese dunklere, oft ja komplexere Weiterentwicklung vom Punk.
Eine ganz eigene Farbe rein.
Ah, interessant.
Das Ganze soll, so heißt es, tanzbar sein, aber eben nicht so auf die simple Art. Die Songstrukturen seien oft unkonventionell, ja, und die Produktion wird als bewusst roh beschrieben.
Okay, bewusst roh.
Was hier musikalisch spannend ist, ist die Atmosphäre, die da entsteht, laut den Quellen jedenfalls. Sie wird als melancholisch beschrieben, sogar nostalgisch.
Nostalgisch.
Ja, man soll sich an den Synthie-Pop aus der Zeit des ehemaligen Ostblocks erinnert fühlen. Denk mal an so Bands, die oft mit ganz einfachen Mitteln eine sehr spezielle Stimmung erzeugt haben.
Stimmt.
Gleichzeitig aber auch, und das ist der Kontrast, an westliche Indie-Musik, speziell aus den Nullerjahren.
Ah, okay.
Es ist also so eine Art musikalischer Brückenschlag, der aber, und das betonen die Analysen auch, eine bewusste Abgrenzung sucht. Nämlich von dieser oft eher, mechanistischen, manchmal ein bisschen staatstragenden Tanzmusik, wie sie in der DDR gefördert wurde.
Verstehe.
Nord versucht hier anscheinend so eine Art ostdeutsche Musiktradition neu zu denken, musikalische Altlasten, wie es eine Quelle nennt, ironisch aufzugreifen, aber eben auf eine Weise, die tanzbar bleibt, ohne jetzt gefällig zu sein.
Das scheint ja bei manchen extrem gut anzukommen. Also eine der positiven Kritiken, die wir hier haben, die ist ja geradezu euphorisch.
Ja, das stimmt.
Die zieht Vergleiche zu internationalen Schwergewichten, also Depeche Mode oder The Cure. Dieser dunkle, melancholische Synthie-Pop mit Tiefgang eben.
Mhm.
Und interessant, auch Falco wird genannt, wahrscheinlich wegen der Art, wie mit Sprache umgegangen wird, dieser sprachlichen Ironie, ne?
Das könnte sein, ja.
Diese Kritik jedenfalls feiert das Album als eine brillante Verbindung von gesellschaftlichem Kommentar und purer Tanzbarkeit. So ein echtes Statement sozusagen.
Aber, und das ist echt bezeichnend für dieses Album, es gibt halt auch das komplette Gegenteil.
Ah ja.
Eine andere Kritik lässt wirklich kein gutes Haar an der Musik. Die wird als uninspiriert bezeichnet, ideenlos und vor allem repetitiv.
Oh.
Die Mischung der Stile Minimal, Post-Punk, Synthie-Pop wirke hier nicht wie so eine organische Synthese, sondern, eher willkürlich zusammengewürfelt.
Okay.
Und diese erwähnte rohe Produktion, hier wird die eben nicht als Stilmittel gesehen, sondern schlicht als handwerkliches Manko, als unzulänglich.
Also einfach schlecht gemacht, meinen die.
Genau. Melodisch sei vieles einfach nur dünn. Patterns würden monoton wiederholt. Das ist schon krass, wie hier die Meinungen allein bei der Musikbeschreibung so diametral auseinandergehen.
Stimmt.
Das deutet vielleicht schon darauf hin, dass die Hörerwartungen oder der kulturelle Kontext die Wahrnehmung doch stark prägen.
Okay, das musikalische Spannungsfeld haben wir jetzt mal abgesteckt. Aber der eigentliche Zündstoff, das scheint ja wirklich in den Texten und Themen zu liegen.
Definitiv.
Kommen wir also zum Kern und damit zurück zu diesem Wort im Titel. Revanchismus. Das ist ja historisch extrem negativ besetzt. Steht für Gebietsansprüche, für so eine aggressive Rückwärtsgewandtheit. Wie kann man das denn in einem Albumtitel verwenden?
Das ist die zentrale Frage, ja. Und die Analysen sind sich da eigentlich einig. Norb setzt diesen Begriff total bewusst provokativ ein, spielt mit seiner Ambivalenz.
Okay, also keine direkte Aussage.
Eher weniger. Es ist mehr ein Stilmittel, das Irritation stiften soll, zur Reflexion anregen. Die Quellen deuten darauf hin, dass es darum geht, zu fragen. Ist dieser gefühlte Revanchismus vielleicht nur übersteigerte Reaktion auf erlebte Ausgrenzung oder Marginalisierung?
Hm.
Oder ist es ein ironischer Kommentar auf diese nie ganz verschwundene Trennung Ost-West? Vielleicht auch auf die Art, wie ostdeutsche Erfahrungen manchmal vereinnahmt oder, naja, missverstanden werden.
Verstehe.
Nord scheint hier mit Nostalgie zu spielen, klar, aber gleichzeitig eben auch mit Ironie. Es geht um eine kritische, manchmal humorvolle Befragung ostdeutscher Identität, aber ohne die jetzt platt zu romantisieren oder zu verklären.
Okay.
Identität wird hier quasi als etwas Konstruiertes gezeigt, das ständig neu verhandelt werden muss.
Was sind denn so die konkreten Themen, die in den Songs dann immer wieder auftauchen?
Also nach den Quellen geht es viel um ein neues, vielleicht auch widerspenstiges, ostdeutsches Selbstbewusstsein.
Mhm.
Aber eben auch um die andere Seite, gesellschaftliche Frustration, die Verarbeitung der Wendezeit und ihrer Folgen. Denk an Arbeitslosigkeit, Deindustrialisierung, dieses Gefühl, nicht verstanden, nicht gehört zu werden.
Ja, das kennt man ja, die Diskussion.
Genau. Interessant fand ich den Hinweis in einer Analyse, dass Ostdeutsche hier eben nicht nur als passive Opfer gezeichnet werden, sondern als handelnde Subjekte. Oft ironisch, kritisch, manchmal zynisch, aber eben aktiv.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt.
Und noch was Wichtiges, was mehrere Quellen hervorheben. Das Album grenze sich trotz oder gerade wegen seiner Provokation bewusst von rassistischen oder völkischen Narrativen ab.
Ah, gut zu wissen.
Die ja auch oft mit einer bestimmten Form von Vergangenheitsbezug und Opfermythos arbeiten. Plumpe Verklärungen der DDR oder einfache Schuldzuweisungen an den Westen, das soll es eben nicht geben.
Sondern?
Stattdessen steht dieses Spannungsfeld Ost-West, diese alten und neuen Bruchlinien, die offenbar auch 2025 noch existieren, im Zentrum. Der Song Ost und West scheint das ja schon im Titel anzudeuten. Es geht um die Komplexität dieser Beziehung.
Lass uns das mal an ein paar Textbeispielen festmachen, die wir hier haben. Da gibt es den Song Ostdeutsche Wut.
Ja.
Daraus die Zeilen: Eure Worte nur Gift, das uns nicht umhaut. Ostdeutsche Wut, sie brodelt tief und will. Ihr habt nicht kapiert, wir sind der Held.
Mhm.
Und später heißt es: Wir fallen nicht, wir stehen wie Eichen. Das klingt schon sehr nach Konfrontation, nach Selbstbehauptung. Fast schon ein Kampfruf, oder?
Ja. Aber die Analysen warnen davor, diese Wut jetzt zu eindimensional, als platte Aggression zu lesen.
Sondern?
Sie wird eher als Symbol interpretiert. Für eben diese Selbstbehauptung, für eine lange unterschätzte Kraft, für das Aufbegehren gegen Stereotypen. Das Ganze hat so einen düsteren, fast schon theatralischen Pathos.
Okay.
Und die Eiche als Metapher ist ja ein urdeutsches Symbol, oft für Stärke und Beständigkeit, wird hier, so eine Deutung, im Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit eingesetzt. Vielleicht auch der Brüchigkeit dieser Stärke.
Ah, interessant.
Eine Quelle zieht hier sogar Parallelen zu Bertolt Brechts dialektischer Poetik. Also die Kunst, Widersprüche nicht aufzulösen, sondern sie bewusst darzustellen, auszuhalten, um zum Nachdenken anzuregen. Ist keine simple Heldengeschichte eben.
Verstehe. Dann haben wir den Song Ich bin ein Ostprodukt. Der Text ist ja extrem bildhaft, oder? Fast schon überladen mit Klischees einer ostdeutschen Kindheit und Jugend.
Ja, der ist krass.
Da wird echte Wertarbeit auf den Menschen selbst bezogen. Es geht um spezifische Nahrungsmittel wie Muttermilch und Kommisbrot mit Schlagwurst.
Mhm.
Um getragene Kleidung von älteren Geschwistern. 20 andere Kinder hatten das schon an. Ums Spielen in Ruinen, Abrisshäuser und Bombentrichter.
Ja.
Umweltprobleme, Luftverschmutzung durch Fabriken. Enge Wohnungen, sogar früher Nikotinkonsum, mit 9 schon Kette geraucht.
Wahnsinn!
Und dann mündet das in die Zeile: Uns war es sowas von egal, wie wir aussahen oder stanken. Das ist so eine Mischung aus fast schon stolzer Verwahrlosung und Klischee. Wie ist das einzuordnen?
Die Deutungen der Quellen gehen hier in eine ähnliche Richtung wie beim Titel. Das ist so eine Gratwanderung zwischen ironischer Überzeichnung von Klischees und einer Art, ja, trotzigem Stolz.
Trotziger Stolz?
Stolz auf die eigene Herkunft, gerade weil sie unter diesen spezifischen, oft schwierigen Bedingungen stattfand. Stolz vielleicht auch auf die Resilienz, die daraus erwachsen sein mag.
Mhm.
Die echte Wertarbeit, normalerweise ein Begriff für materielle Güter, wird hier provokant auf den Menschen übertragen, der in diesem System produziert wurde. Es ist eine zutiefst ambivalente Selbstbeschreibung.
Okay.
Sie bestätigt die Stereotypen fast schon genüsslich, um sie gleichzeitig durch die Übertreibung ironisch zu brechen und zu hinterfragen. Wer definiert hier eigentlich, was Wert hat? Das ist die Frage dahinter.
Und dann kommen wir zu dem Text, der wahrscheinlich am meisten provoziert und auch am schwersten zu verdauen ist. Honeckers Stasi-Führungsoffizier.
Ja, der hat's in sich.
Das ist ja eine ziemlich verstörende Fantasie. Der Sänger stellt sich vor, er wäre der Führungsoffizier von Erich Honecker, um ihm dann, Zitat, so richtig die Leviten zu lesen für den Scheiß, den er verzapft hat.
Okay, bis dahin?
Aber dann kippt es. Er fantasiert davon, bestimmte Aspekte der DDR-Kultur, wie Pittiplatsch oder bestimmte Fernsehsendungen, radikal zu verbieten und jetzt wird's extrem, abweichlerische Genossen standrechtlich erschießen zu lassen.
Puh.
Das Ziel, am Ende eine schönste und größte DDR der Welt zu errichten. Das ist wirklich heftig.
In der Chart, das ist ein Text, der geht an die Grenzen. Die Quelle, aus der dieser Textauszug stammt, bezeichnet ihn auch treffend als eine ostdeutsche Fantasie, was schon die Einordnung andeutet. Wird durch die völlig überzogene, ja absurde Gewaltfantasie und diesen größenwahnsinnigen utopischen Schluss ad absurdum geführt.
Okay, das ist wichtig für die Einordnung.
Absolut. Es ist wichtig, das hier deutlich zu sagen. Wir geben das als künstlerische Äußerung aus den Quellen wieder. Das ist keine Billigung des Inhalts, um Himmels Willen.
Nein, nein.
Sondern die Beschreibung einer künstlerischen Strategie, die bewusst mit Tabubruch und potenziell missverständlichen, schockierenden Bildern arbeitet. Das ist Provokation in ihrer reinsten, vielleicht auch gefährlichsten Form, weil sie mit dem Feuer spielt.
Um das Bild der Textwelt abzurunden, noch ein Blick auf den Song Ganz, ganz schlimm.
Mhm.
Da gibt es die Zeilen, ich bin ganz, ganz schlimm, sagt man über mich, doch keiner sieht, was wirklich in mir bricht. Hier schieden sich die Geister in den Kritiken, die wir haben, besonders deutlich. Die eine Seite fand das tiefgründig, die andere, naja, banal.
Genau, das ist ein gutes Beispiel für diese gespaltene Rezeption, auch im Kleinen. Die wohlwollende Analyse interpretiert diese Zeilen als Verweis auf tiefer liegende gesellschaftliche Brüche oder persönliche Traumata, die sich hinter so einer coolen, vielleicht hedonistischen Fassade verbergen, also diese Diskrepanz zwischen äußerem Schein und innerer Realität.
Okay.
Die negative Kritik hingegen empfindet genau das als abgedroschen, als Klischee des leidenden Künstlers oder des missverstandenen Rebellen ohne wirkliche Substanz oder neue Erkenntnis.
Platt. Also.
Als Selbstzweck empfindet.
Das führt uns ja direkt zur Gesamtrezeption. Wir haben es jetzt mehrfach angedeutet, die Reaktionen auf neue ostdeutsche revanchistische Tanzmusik waren offenbar extrem. Wie lässt sich das zusammenfassen?
Man kann wirklich von einem Spektrum sprechen, das reicht von einem Pol zum anderen. Also auf der einen Seite steht eine geradezu hymnische Kritik.
Mhm.
Da ist von einem epochalen Werk die Rede, von einem musikalischen und poetischen Manifest für eine neue ostdeutsche Generation oder zumindest für ein neues ostdeutsches Selbstverständnis.
Wow.
Diese Stimme scheut sich nicht, Norzin in eine Traditionslinie mit ganz großen Namen zu stellen. Brecht, Becher, Biermann werden da genannt. Das ist schon eine enorme Fallhöhe.
Absolut.
Musikalisch wird, wie erwähnt, die Nähe zu internationalen Acts wie Depeche Mode oder The Cure als Qualitätsmerkmal hervorgehoben. Für diese Perspektive ist das Album ein Meilenstein. Unverzichtbar für das Verständnis moderner ostdeutscher Kultur. Sogar eine wertvolle Quelle für wissenschaftliche Analysen. Ein absolutes Muss quasi.
Okay. Und am anderen Ende, man ahnt's ja schon.
Genau, das krasse Gegenteil. Die vernichtende Kritik.
Also.
Musikalisch wird's als unausgegoren abgetan, unreif, technisch mangelhaft, repetitiv. Textlich sei es platt, voller abgenutzter Klischees und Parolen.
Utsch.
Die Provokation, angestrengt, bemüht, letztlich aber billig und ohne Ziel. Die Ironie, treffe nicht, sei zu plump. Gesellschaftspolitisch wird im Album jegliche Substanz abgesprochen.
Gar keine.
Sehr kleine, spezielle Nische bedient, vielleicht sogar Ressentiments schürt, statt aufzuklären. Also, künstlerisch und inhaltlich gescheitert. Punkt.
Puh, das ist hart. Und gibt es auch Stimmen dazwischen? Positionen, die versuchen, diese Extreme zu überbrücken oder die Komplexität anders zu fassen?
Ja, die gibt es. Und die sind vielleicht am interessantesten für unser Verständnis hier. Das sind die eher analytischen Auseinandersetzungen.
Okay.
Sie beschreiben das Album als bewusst vielschichtig, als ambivalent, als etwas, das man nicht einfach in eine Schublade stecken kann. Es wird als Brückenbauer und Provokateur zugleich gesehen.
Ah, das ist spannend.
Es nutzte eben genau diese oft sperrige Ironie und die musikalische Eigenwilligkeit, um ostdeutsche Identitätsfragen auf die Agenda zu setzen. Um sie kritisch, humorvoll, manchmal schmerzhaft zu reflektieren.
Also doch ein Beitrag zur Debatte.
Diese Stimmen sehen darin einen wichtigen, wenn auch unbequemen Beitrag zum Verständnis aktueller gesellschaftlicher Debatten. Gerade weil es bewusst mit Erwartungen bricht, auch mit dieser oft instrumentalisierten Tanzmusiktradition der DDR. Es ist ein Album, das irritiert, aber gerade durch diese Irritation vielleicht notwendige Denkprozesse anstößt. Es zwingt zur Auseinandersetzung sozusagen.
Fassen wir mal zusammen. Was nehmen wir jetzt mit aus dieser Vertiefung in Norddots neue ostdeutsche revanchistische Tanzmusik? Es ist unbestreitbar ein Album, das polarisiert, das starke Reaktionen hervorruft, positive wie negative.
Absolut.
Musikalisch bewegt es sich in einem spannenden Feld zwischen ja eingängigem Synthie-Pop, kantigem Post-Punk und dieser gewollt ungeschliffenen Ästhetik. Textlich ist es eine Gratwanderung. Extrem provokant, gespickt mit Anspielungen auf DDR, Wendezeit, die Gegenwart Deutschlands. Ständig changieren zwischen Selbstbehauptung, scharfer Ironie und dem bewussten Spiel mit Klischees.
Und die Reaktionen spiegeln diese Zerrissenheit ja perfekt wider. Von der Einschätzung als Meisterwerk bis zum Vorwurf des Totalausfalls ist wirklich alles dabei.
Ja.
Was das Album aber definitiv erreicht, es wirft Fragen auf, es stößt eine Debatte an über den Umgang mit ostdeutscher Identität im heutigen Deutschland, über Erinnerungskultur, über die Bedeutung und die Fallstricke von politisch aufgeladenen Begriffen wie eben diesem Revanchismus.
Stimmt.
Und es ist ein Lehrstück darüber, wie unterschiedlich Kunst wahrgenommen werden kann, besonders wenn sie sich an heiße Eisen wagt, wenn sie bewusst aneckt und einfache Antworten verweigert.
Und was bedeutet das jetzt für dich als Hörer, der vielleicht genau an diesen Themen Identität, deutsche Geschichte, Gegenwartskultur interessiert ist?
Ja, gute Frage.
Nun, dieses Album und die Debatte darum machen vielleicht deutlich, wie lebendig, wie komplex und ja manchmal auch wie schmerzhaft die Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Vergangenheit und Gegenwart immer noch ist. Es zeigt, welche zentrale Rolle Identitätsfragen spielen und wie kontrovers künstlerische Provokationen aufgenommen wird, gerade wenn sie regionale oder gruppenspezifische Identitäten thematisiert und dabei vielleicht auch Wunden berührt.
Und das führt uns vielleicht zu so einer letzten Frage, die ihr mitnehmen könnt. Etwas zum Weiterdenken.
Ja.
Kann so ein ambivalenter, sperriger, ja bewusst provokativer künstlerischer Umgang mit regionaler Identität und belasteter Geschichte wirklich zu mehr Verständnis führen? Schafft er Empathie?
Oder?
Oder vertieft er am Ende doch nur Gräben, weil die Provokation missverstanden wird oder vielleicht auch bewusst missverstanden werden will, um eigene Positionen zu bestätigen? Oder, und das ist die andere Seite der Medaille, ist es vielleicht genau diese Irritation, dieser Stachel im Fleisch des gesellschaftlichen Diskurses, der notwendig ist, um uns aus der Komfortzone zu holen, um ein Gespräch anzustoßen, das sonst vielleicht gar nicht stattfinden würde, auch und gerade weil es unbequem ist.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.